Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Mit der Corona-Pandemie fühlt es sich momentan ein bisschen an, als würde man im Meer schwimmen. Man taucht gerade noch aus der einen Welle auf, da kommt schon die nächste angerollt. Für die erwartete Herbstwelle braucht es ein neues Infektionsschutzgesetz, weil das aktuelle Ende September ausläuft. Lange hat die Ampel über die neuen Regeln diskutiert und heute die neuen Maßnahmen vorgelegt. Fest steht, ja, es wird ab Oktober weiterhin eine bundesweite Maskenpflicht im Fernverkehr und in Kliniken geben. Aber einen einheitlichen Infektionsschutz soll es auch künftig nicht geben. Die Länder dürfen schärfere Regeln erlassen, Lockdowns sind aber tabu. Der berühmte Flickenteppich, er ist wieder da. Bundesjustizminister Buschmann, mit dem ich gleich sprechen werde, und Bundesgesundheitsminister Lauterbach geben sich zufrieden mit dem Plan, zumindest öffentlich. Gabor Hallas.
Wer verstehen will, wie es um die Pandemie steht, sollte in die Krankenhäuser schauen. Auf der Intensivstation hier im nordrhein-westfälischen Eschweiler ist wenig los. Anders sieht es auf der Normalstation aus. Und Chefarzt Uwe Janssens macht sich Sorgen. Wie lange halten die Pflegekräfte noch durch?
Meine Sorge ist, dass da irgendwann mal die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Pflegekräfte zusammenbricht. Ich bin ganz ehrlich, ich wundere mich darüber, dass die so tough sind, so durchhalten und wirklich nicht weggehen.
Noch ist Sommer, der macht es einfach, die Pandemie zu vergessen. Wer will jetzt schon an Herbst oder Winter denken? Ganz sicher er, Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister. Während andere die Sonne genießen, warnt er, der Herbst werde sehr schwierig mit der momentan sehr ansteckenden Variante.
Wir wissen, dass wir gute Impfstoffe haben werden gegen diese Variante. Wir wissen, dass wir gute Medikamente haben. Wir wissen aber auch, dass wir ohne Masken es nicht schaffen werden.
Daher sollen von Oktober bis Ostern bundesweit gelten eine Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr, Masken- und Testnachweispflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Bundesländer können draufsatteln, möglich auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, Testungen an Schulen, medizinische Masken an Schulen. Aber es soll Ausnahmen geben, zum Beispiel in Kneipen und Cafés. Wer frisch geimpft, genesen oder getestet ist, kann von der Maskenpflicht befreit werden. Aus den Bundesländern kommt Kritik, auch an der Kommunikation des Bundesgesundheitsministers.
Die Länder hätten natürlich viel früher eingebunden werden müssen ins Verfahren. Wir waren letzte Woche alle Gesundheitsministerinnen und Minister in Berlin mit Karl Lauterbach zusammen. Dann hat man uns gesagt, in Kürze ist also heute, das haben wir jetzt erfahren, gestern Abend schon stückchenweise aus den Medien was entnommen. Das ist ehrlicherweise nicht ein Umgang auf Augenhöhe mit den Ländern.
Auch bei Ihnen ging es um Augenhöhe. Die Gespräche zwischen Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann waren zäh und langwierig. Team Vorsicht gegen Team Freiheit.
Alle diese Dinge, die man unter dem Begriff Lockdown versteht, Ausgangssperren, Betriebsschließungen, Schulschließungen, all diese Dinge halten wir nicht mehr für angemessen.
Karl Lauterbach drängelte, machte keine Pause und verkündet nun den Kompromiss ausgerechnet in der Woche, in der Kollege Buschmann Urlaub macht.
Herr Buschmann wollte Urlaub machen und ich hatte ja schon angekündigt, dass es für mich vielleicht bis auf eine Woche oder so, ich weiß es noch nicht, also keinen Urlaub diesmal geben kann.
In Eschweiler haben sie ganz andere Sorgen, dass am Ende doch wieder jeder macht, was er will.
Wenn wir jetzt Maßnahmen bekommen, das sind Politiker, die treffen, dann würde ich mir sehr wünschen, dass die dann auch wirklich einheitlich umgesetzt werden. Das wäre mal ein ganz neuer Schritt in 2,5 Jahren Corona-Pandemie.
Doch ob das so kommt, ist heute alles andere als sicher.
Und zugeschaltet ist mir der Bundesjustizminister Marco Buschmann. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Abboud.
Karl Lauterbach sieht das Land für den Herbst gerüstet. Sie auch?
Ja, selbstverständlich. Wir schützen Einrichtungen, wo besonders viele vulnerable Menschen leben. Wir betreiben Vorsorge, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und was mir besonders wichtig ist, wir haben sehr verhältnismäßige Maßnahmen, denn im Kern geht es um eine fein abgestufte Maskenpflicht plus die Fortsetzung unserer Hotspot-Regel. Also dann, wenn eine ganz konkrete Gefahr vorliegt, dann kann auch mehr getan werden. Damit haben wir im Sommer gute Erfahrungen gemacht.
Sie haben wochenlang verhandelt. Das Gesetz sollte ja eigentlich schon längst durch sein. Sie als Liberaler wollten möglichst wenig Einschränkungen, Ihr Kollege Lauterbach möglichst wenig Risiko. Wie schwierig war denn die Einigung?
Also wir haben sehr professionell, sehr ergebnisorientiert und ja auch sehr diskret verhandelt. Eins möchte ich korrigieren. Wir befinden uns absolut im Fahrplan, den ich schon vor Monaten angekündigt habe. Wir hatten Ende Juni den Bericht des Evaluationsgremiums. Wir haben dann immer gesagt, dass wir im Juli innerhalb der Bundesregierung ein Konzept erstellen werden. Das haben wir getan, und dass wir Anfang August in den Dialog mit den Ländern eintreten. Das haben wir heute begonnen. Das heißt, wir liegen vollständig im Zeitplan.
Aber bundesweit soll es kaum Schutzmaßnahmen geben, wenn man den Plan anschaut. Keine Lockdowns, Ausgangssperren, Schulschließungen mehr, nur Maskenpflicht im Fernverkehr und zusätzlich eine Testpflicht in medizinischen Einrichtungen. Reicht das wirklich?
Wir denken, dass reicht, denn das Land ist ja in einem viel besseren Zustand als noch vor einem Jahr. Sehr viele Menschen sind geimpft, viele Menschen hatten auch schon Kontakt mit dem Virus, ihr Immunsystem ist gestärkt, und wir haben sehr gute Medikamente wie Paxlovid. Und wenn die Länder darüber hinaus es für notwendig halten, beispielsweise im ÖPNV Maskenpflichten einzuführen, dann können sie das tun, je nach Lage vor Ort. Das heißt, wir haben hier ein flexibles Instrumentarium.
Aber Sie sagen es gerade, die Länder, alle weiteren Maßnahmen schieben Sie in die Verantwortung der Länder. Wären denn bundeseinheitliche Regelungen nicht besser gewesen, auch um diese dauernden Debatten über die Anwendung zu vermeiden? Stichwort Flickenteppich?
Ach, schauen Sie, die Länder haben sich einen Instrumentenkasten gewünscht. Sie bekommen jetzt einen Instrumentenkasten, der sehr maßvoll ist, also beispielsweise, wenn Sie das wollen, Sie müssen das nicht, können Sie Maskenpflichten in Innenräumen anordnen, allerdings mit verpflichtenden Rückausnahmen. Das heißt, selbst dort, wo die Länder das tun, wird es die Möglichkeit geben, auch ohne Maske im Sport zu trainieren, beispielsweise, wenn man einen Test vorlegt.
Und, aber Kritik so, kommt ja aus Baden-Württemberg, vom Landesgesundheitsminister. Kritik kommt vom Gesundheitsminister aus Bayern, denen die Kriterien nicht ausreichen, weil es eben noch keine gibt. Also, wie wollen Sie da vorgehen? Scheinbar wissen die Länder ja nicht Bescheid, wie sie vorgehen sollen.
Nein, also die Länder haben sich einen Instrumentenkasten gewünscht. Die Länder haben mehr als 2 Jahre Erfahrung bei der Bekämpfung mit der Pandemie. Und die Länder müssen natürlich je nach Lage vor Ort Entscheidungen treffen, weil das Pandemiegeschehen auch unterschiedlich ist. Diesen Instrumentenkasten, diesen maßvollen Instrumentenkasten bekommen Sie jetzt. Damit können Sie arbeiten, je nach Lage vor Ort. Okay. Und die Kriterien sind auch im Gesetz hinterlegt. Also, dass es beispielsweise ja um eine Verhinderung beispielsweise von Ausfall von Präsenzunterricht geht, dass es um die Abwehr einer Gefahr für die Funktionstüchtigkeit des Gesundheitssystems geht. Also das sind die Kriterien, glaube ich, auch breite gesellschaftliche Akzeptanz haben.
Aber können Sie die vielleicht konkretisieren? Sie schreiben in der Pressemeldung anhand bestimmter gesetzlich geregelter Indikatoren. Welche sollen denn das sein?
Also wir müssen ja 2 Dinge unterscheiden. Wir haben einmal die allgemeine Vorsorge von Oktober bis April. Da können die Länder mit der modifizierten Maskenpflicht arbeiten, wenn sie das für notwendig halten. Wie gesagt, ganz wichtig ist, es gibt dort Rückausnahmen. Das heißt, auch in Zukunft können junge Menschen auch ohne Maske tanzen gehen oder trainieren gehen, wenn sie beispielsweise einen tagesaktuellen Test haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Maßnahme auch verhältnismäßig auszugestalten. Und dann gibt es, wie in der jetzigen Hotspot-Regelung auch, die Regelung, wenn es eine konkrete Gefahr für die Überforderung, die Überlastung des Gesundheitssystems beispielsweise gibt und der Landtag dieses feststellt, dann können die Länder gewisse andere Maßnahmen machen, und die Kriterien dafür sind im Gesetz auch festgelegt. Beispielsweise die Anzahl der freien Betten, die Anzahl der schweren Fälle auf den Intensivstationen und die Dynamik. Wir haben eine ganze Reihe neuer Daten ja auch zur Verfügung. Die Abwasserscreenings, all das stellen wir den Ländern zur Verfügung. Und aus der Gesamtschau dieser Indikatoren muss dann beurteilt werden, ob eine konkrete Gefahr vorliegt. Dieser Begriff ist lange bewährt aus dem Gefahrenabwehrrecht. Das heißt, gute Verwaltungsjuristen wissen etwas damit anzufangen.
Bei uns soll ja im Herbst zumindest in einigen Bereichen die Maskenpflicht ja wieder gelten, während in Österreich nun sogar Infizierte wieder zur Arbeit dürfen. Am Ende der Isolationspflicht haben Sie jetzt nicht gerüttelt. Haben Sie da als liberaler Justizminister nicht andere Vorstellungen?
Wir haben das Thema der Isolations- und Quarantänepflicht in diesem Paket ausdrücklich nicht behandelt. Ich als Justizminister kann mir natürlich dort mehr Freiräume vorstellen, aber wir in der Bundesregierung haben das jetzt ausgeklammert. Das werden wir im weiteren Verlauf sehen, wie sich die Debatte entwickelt. Hier ist es ja so, dass die Länder gefragt sind. Und wenn die Länder sich hier einheitliche Regelungen wünschen oder wenn es hier eine Debatte gibt, mehr Spielräume zu eröffnen, dann werde ich dem sicherlich nicht im Wege stehen.
Bundesjustizminister Marco Buschmann, vielen Dank für das Gespräch.
Schönen guten Abend.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Der Apparat hinter dem Bundeskanzler ist angeblich der Grund dafür, dass seit Wochen weniger Gas aus Russland nach Westeuropa und damit nach Deutschland fließt. Es ist die Gasturbine für die Pipeline Nord Stream 1, die in Kanada gewartet wurde und nun eigentlich wieder eingebaut werden könnte. Wird sie aber nicht, weil der russische Konzern Gazprom behauptet, ihm fehlten wichtige Papiere. Die Bundesregierung hält das für einen Vorwand, um politisch motiviert weniger Gas zu liefern. Also machte sich heute Olaf Scholz auf den Weg nach Mülheim an der Ruhr, wo die Turbine gerade lagert. Zu einem durchaus ungewöhnlichen Fototermin. Cosima Gill über die Kernbotschaften des Kanzlers.
Da ist das Ding. Eine der Turbinen, über die seit Wochen gesprochen wird. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute bei Siemens Energy mit einem klaren Ziel, die Debatte um die Turbine zu entmystifizieren. Russland hatte die Turbine als Grund für reduzierte Gaslieferungen genannt. Scholz' erste Botschaft klar ausgedrückt, Russland lügt.
Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben.
Ein Kanzler, der heute klare Ansagen macht.
Er will verdeutlichen, dass er die Zügel in der Hand hält, stärkt aber auch dem Unternehmen Siemens den Rücken. Denn Siemens musste sich ja von der russischen Seite vorwerfen lassen, die Turbine sei nicht funktionsfähig.
Weitere Vorwürfe. Gazprom beispielsweise verweist auf die Sanktionen und der Kreml-Sprecher Peskow sagt, eine der Turbinen wurde entfernt, nach Kanada zur Reparatur gesendet und ist jetzt in Deutschland. Es fehlen Dokumente. Auf die Argumentation des Kreml, das Problem liege im Westen, springt auch Ex-Kanzler Gerhard Schröder mit auf. Er hat vergangene Woche in Moskau seinen alten Vertrauten Putin getroffen und sagt jetzt gegenüber dem Stern in einem Interview, es gibt keine politische Ansage des Kreml, den Gasfluss zu drosseln. Es handelt sich hier vorwiegend um ein technisches und bürokratisches Problem, übrigens eins auf beiden Seiten. Aus Moskau bringt Schröder erneut die Botschaft mit, dass Nord Stream 2 jederzeit betriebsbereit sei. Scholz antwortet darauf heute Nein zu Nord Stream 2.
Wir haben den Genehmigungsprozess beendet, aus guten Gründen. Und ich glaube, wir sollten auch immer mal wieder ein bisschen uns besinnen und die Wirklichkeit betrachten.
Zur Wirklichkeit für Gaskunden gehört aber auch, ein ungemütlicher Winter ist möglich. Denn Russland könnte den Gashahn jederzeit komplett zudrehen. Scholz macht heute klar, Deutschland sei vorbereitet, aber Zusammenhalt ist gefragt.
Das ist jetzt ein Moment, wo wir als Land zusammenstehen müssen. Aber das ist auch ein Moment, in dem wir zeigen können, wozu wir in der Lage sind.
Es ist kein unbedingtes Wir schaffen das, aber es ist die Ansage, dass es eines sozialen Zusammenhalts bedarf und dass die Bundesregierung alles dafür tun möchte, um diesen Zusammenhalt zu gewährleisten. Aber es ist die Einstimmung auf einen wahrscheinlich härteren Winter.
Der Besuch bei der Turbine, für Olaf Scholz mehr als nur ein Fototermin. Er hat den Tag genutzt, um Botschaften an die deutsche Bevölkerung und nach Russland zu senden.
Sie landete gestern Nachmittag in Taiwan und verabschiedete sich heute Mittag wieder die Chefin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Doch die Kurzvisite hat eine Region wieder in den Fokus gerückt, die das Potenzial für den nächsten militärischen Großkonflikt hat. Zumindest hat China seine Ansprüche an Taiwan sofort überdeutlich formuliert und mit Manövern unterstrichen. Umso mehr wurde Pelosi dort mit offenen Armen empfangen. Uli Mentgen.
Der Orden der günstigen Wolken für Nancy Pelosi. Eine der höchsten zivilen Ehrungen Taiwans für die US-Politikerin, die sich trotz der Drohungen Chinas auf die Insel gewagt hat. Die Welt steht vor der Wahl zwischen Demokratie und Autokratie. Amerikas Entschlossenheit, die Demokratie hier in Taiwan und rund um den Globus zu schützen, bleibt eisern. Offene Worte in Richtung Peking. Am Nachmittag traf Pelosi Demokratieaktivisten in Taipeh. Darunter scharfe Kritiker der chinesischen Regierung wie der ehemalige Pekinger Studentenführer Uer Kai-shi. Er erkennt eine historische Stunde. Von heute an wird die Welt neue Spielregeln erleben. Die Vereinigten Staaten haben sich entschieden. Sie werden nicht länger zulassen, dass China die Bedingungen für das gegenseitige Verhältnis diktiert. Die USA haben jetzt das Lenkrad in die Hand genommen. Warten wir ab, wohin das führen wird. Doch vorerst gibt China den Ton an, einen harschen Ton. Die angekündigten Militärübungen haben angeblich bereits begonnen. Mehr als 20 Militärmaschinen durchflogen allein heute die Luftverteidigungszone Taiwans. Die Zahl der Cyberangriffe auf die Insel hat sich seit gestern vervielfacht. Schießübungen auf See mit echter Munition sollen ab morgen folgen. In ausgewiesenen Zonen, quasi vor der Haustür Taiwans, sogar bis in seine Hoheitsgewässer hinein. Die USA und die separatistischen Kräfte in Taiwan haben nicht auf uns gehört. Aus Sicht des chinesischen Militärs gibt es nur eine Sprache, die sie versteht. Nancy Pelosi reiste heute wieder ab. Die Insel muss nun die Vergeltung Chinas fürchten. Nach Ansicht des taiwanischen Politikexperten Guan Ting-chen ist die Zeit des Zurückweichens vorbei. Es ist so, als würden sie sagen, gib den Russen den Donbass, dann lassen sie uns in Ruhe. Das funktioniert nicht. Sie können nicht genug kriegen. Sie wollen immer mehr. Wir müssen nach Lösungen für Taiwan suchen. Wir brauchen engere Bindungen an unsere Partner. Eine Plattform für kollektive Sicherheit. Eine Lösung für die bedrohte Demokratie Taiwan. Sie liegt auch nach Pelosis Besuch in weiter Ferne.
Und zum Besuch von Nancy Pelosi die Meinung von Marie von Mallinckrodt vom Norddeutschen Rundfunk.
Xi Jinping hat einen Traum. Es ist der chinesische Traum, wie der Staats- und Parteichef es nennt. Bis 2049 möchte China die USA als Supermacht der Welt ablösen. Und ein längst frei gewählt demokratisches Land wie Taiwan gehört aus Sicht von Xi zum eigenen Reich. Dieser Traum, der schnell in einen Krieg münden kann, geht uns alle an, nicht nur Taiwan. Wir im Westen sind wirtschaftlich abhängig und mehr noch, es geht um einen Wettstreit der Systeme. Wer setzt sich durch, die Demokratie oder die Autokratie? Russland lässt grüßen, das hat es gestern auch gleich getan und China verbal unterstützt. Putin und Xi eint die Ablehnung gegenüber den westlichen Demokratien. Gut so, meine ich, dass Nancy Pelosi genau in dieser Zeitenwendezeit hingeflogen ist auf die bedrängte und bedrohte Insel, trotz öffentlicher Bedenken ihrer eigenen Regierung. Der Zeitpunkt ist zwar denkbar schwierig. Wenige Monate vor dem Parteitag, an dem sich Xi Jinping seine dritte Amtszeit sichern will, ist für ihn auch eine dankbare Möglichkeit, seine eigene Machtposition zu stärken, indem er innenpolitische Schwächen durch Stärke nach außen kompensiert, den Nationalismus noch weiter schürt. Das ist gefährlich, vor allem weil Pelosis Symbolpolitik, die das provozierte, eher dünn als durchdacht erscheint, nicht abgestimmt mit der eigenen Regierung, unkoordiniert. Und dennoch, der Wettstreit um die Systeme, Autokratien gegen Demokratien, ist schon so weit vorangeschritten, dass es eigentlich keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt für eine solche Symbolpolitik mehr geben kann. Sie ist notwendig.
Die Meinung von Marie von Mallinckrodt. Gehen wir in eine Region, in der die UNO versucht, mit militärischer Präsenz den Frieden wiederherzustellen. Weitestgehend erfolglos, wie gerade die letzten Wochen in der Demokratischen Republik Kongo zeigen. MONUSCO, so heißt die UN-Friedensmission, die zudem eine der größten weltweit ist und nun selbst Ziel von Protestierenden, die ihr vorwerfen, die Bevölkerung nicht genug zu schützen. Bei den Demonstrationen gegen das UN-Mandat kam es zu schweren Ausschreitungen. Es gab Dutzende Tote, wobei auch UN-Soldaten auf Zivilisten feuerten und Menschen erschossen. Nun berät die kongolesische Regierung über ein Ende der UN-Mission. In der Demokratischen Republik Kongo, die in Zentralafrika liegt, kämpfen Dutzende Milizen gewaltsam um Macht und Bodenschätze, vor allem in der Region um Goma. Norbert Hahn.
Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Proteste gegen die UN-Friedensmission schlagen vergangene Woche in Gewalt um. Etwa 15.000 UN-Blauhelme sind zum Schutz der Bevölkerung in der Region. Dennoch wird der Ostkongo seit Jahren immer unsicherer. Auch bei Melanie Kambu und ihrem Bruder wuchs deshalb die Wut auf die vermeintlich untätigen Beschützer der MONUSCO. Deshalb hatten sie sich den Demonstrationen angeschlossen. Bevor die Demonstration zu Ende war, wurde mein Bruder durch eine Kugel getötet. MONUSCO hat viele Menschen getötet, nicht nur meinen Bruder. Diese MONUSCO brauchen wir in diesem Land nicht. Mindestens 36 Menschen starben bei den Protesten in der Region, darunter 4 UN-Soldaten. Es sind die Bodenschätze, die den Konflikt im Ostkongo befeuern und die bewaffneten Milizen finanzieren. Die Folge: Tausende von Toten, allein in diesem Jahr 700.000 Vertriebene. Die UN wollten das Leid lindern. In den vergangenen 20 Jahren habe sie aber kaum etwas erreicht, sagen ihre Kritiker. Müttern und Kindern wird weiter die Kehle durchgeschnitten, Autos verbrannt, Dörfer besetzt. Wir haben heute 130 bewaffnete Gruppen. Bevor MONUSCO kam, hatten wir nicht mal 30. Vergangener Sonntag, ein Kontrollpunkt, ein UN-Konvoi wird angehalten. UN-Soldaten schießen plötzlich grundlos wild um sich, rasen davon. 3 Menschen werden getötet, mehrere verletzt. Der Vorfall löst auch im UN-Hauptquartier Entsetzen aus. Die lange Zeit größte und teuerste UN-Friedensmission droht zum Fehlschlag zu werden. Begräbnisfeier für die bei den Demonstrationen getöteten UN-Soldaten. UN-Friedenstruppenchef Lacroix sieht die aufgeheizte Stimmung im Land mit Sorge. Die Angriffe auf uns sind geplant und orchestriert worden. Man muss die Umstände klären. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, weiter zu arbeiten. Wenn man die Blauhelme lässt. Die UN setzten bislang auf einen Abzug bis Ende 2024. Doch der Druck steigt, dass sie früher gehen. Ob ein Abzug mehr Sicherheit brächte, wie Melanie Kambu hofft, ist zweifelhaft. Viele Bürger setzen nun auf die kongolesische Armee. Doch die hat bislang nicht gezeigt, dass sie den Ostkongo befrieden kann.
Mit mehr als 26.000 Tonnen Mais beladen ist das Schiff, das vor 2 Tagen die Ukraine verlassen hat. Noch ist es nicht am Ziel, aber es hat heute eine wichtige Etappe absolviert. Und mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riewer.
Der Frachter Razzoni mit ukrainischem Getreide an Bord darf seinen Weg Richtung Libanon fortsetzen. Er war in Istanbul durch Kontrolleure Russlands, der Ukraine, der Türkei und der Vereinten Nationen untersucht worden. Damit soll Waffenschmuggel verhindert werden. Es ist die erste Getreidelieferung, die seit dem Kriegsbeginn im Februar einen ukrainischen Hafen verlassen konnte. Unklar ist, wann sich weitere Frachter auf den Weg machen können. Die Internationale Atomenergiebehörde hat sich besorgt über die Lage am AKW Saporischschja in der Ukraine gezeigt. Die Situation sei außer Kontrolle, alle Prinzipien nuklearer Sicherheit seien auf die ein oder andere Art verletzt worden, sagte IAEA-Chef Grossi. Russische Truppen hatten das Kraftwerk Anfang März besetzt. Die IAEA fordert von Moskau und Kiew Zugang zu der Anlage. Staatliche Maßnahmen, die dabei helfen sollen, die Verbraucher von den hohen Energiepreisen zu entlasten, haben die Inflation laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft deutlich gedämpft. Dabei seien vor allem Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket ausschlaggebend gewesen. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Das Auto stehen lassen, teuren Sprit sparen, das Klima schonen. Soweit die Idee des 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Im Juni und Juli wurde es 19 Millionen Mal verkauft. 20% der Käufer, fast 4 Millionen, geben an, zuvor so gut wie nie die Bahn genutzt zu haben. Und die Inflation? dämpft es auch. In Deutschland lag die Inflationsrate im Juni nach EU-Berechnung bei 8,2%. Ohne das 9-Euro-Ticket und andere Entlastungsmaßnahmen wie die Absenkung der Energiesteuer hätte sie dagegen bei mehr als 10% gelegen, um 2 Prozentpunkte höher. Mit dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets und anderer Maßnahmen im Spätsommer dürfte die Inflation allerdings wieder deutlich steigen, sofern es keine Anschlussentlastungen gibt.
Wer hier sein Geld verdient, der hat doch eigentlich einen wunderschönen Arbeitsplatz. Ein Problem nur für den Job eines Fischers: die Elbe ist längst nicht mehr so tief wie früher. Weniger Regen ist eine Ursache. Die Hitze, wie gerade heute wieder, eine weitere. Das Einzige, was beständig ist, die Pegelstände sinken. Und so sorgt der Klimawandel dafür, dass die Flussfischer ihren Beruf wohl bald gar nicht mehr ausüben können, weil es immer weniger zu fischen gibt. Andreas Franz war mittendrin im nun weniger mächtigen Strom bei Zerbst, zusammen mit einem der letzten Elbfischer in Sachsen-Anhalt.
Früh am Morgen an der Elbe. Frank Herrmann hat alles vorbereitet. Heute geht es raus mit seiner Nussschale. Sein größeres Boot bekommt er nicht mehr ins Wasser. Der Pegel ist inzwischen zu niedrig, aktuell um die 70 Zentimeter weiter fallend. Trockenheit und Hitze erschweren dem Elbfischer die Arbeit. Bei geringer Wassertiefe zieht es die Fische von den flachen Rändern in die schnelle Strommitte.
Irgendwie muss man einen Bereich erwischen, wo sie sich aufhalten. Und umso mehr die in Strömungsbereichen stehen, die eben stark durchströmt sind, umso schwieriger wird das. Und das ist dann die Frage Aufwand und Nutzen. Oder hat man überhaupt die geeigneten Mittel, Methoden, irgendwie in der Strömung den Fisch wegzufangen? Wir machen ja hier eigentlich, oder ich mache ja eigentlich, eine Fischerei ja meistens in den beruhigten Bezirken, eben in Buhn.
Und da wollen wir heute unser Glück versuchen. Es ist wenig Platz im Boot. Ich werde ganz schnell zum Fischereigehilfen.
Genau, und einfach loslassen. Das geht von alleine.
Ob hier die Fische unterwegs sind? Zwischen den Steindämmen, den Buhnen, wird das Netz gespannt. Ist es in Stellung, sollen ungewohnte Geräusche die Fische ins Netz treiben. Was fängt der hier am meisten?
Also hauptsächlich sind das Bleie oder Brassen, wie man auch sagt. Und dann hoffe ich eben auf Wälse, Karpfen. Hat aber auch schon einen Zander hier oder einen großen Barsch.
Denn Edelfisch bringt Geld. Und was geht uns heute ins Netz? 3 Bleie, kein Edelfisch. Der Blei war früher ein begehrter Speisefisch. Wegen der vielen Gräten ist er nicht mehr so beliebt. Vor 100 Jahren gab es hier so viel Fisch, da reichten dem Fischer 2 bis 3 Flusskilometer, um über die Runden zu kommen. Heute sind selbst 20 Kilometer Elbe zu wenig.
Naja, es war schon mal mehr.
Das Elbfischen will er trotzdem nicht aufgeben. Allein davon leben kann er nicht. Seine Haupteinnahmequelle ist diese ehemalige volkseigene Fischzuchtanlage. Nach schwierigen Anfangsjahren hat er inzwischen 10 Angestellte, darunter 3 Fischereimeister. Heiße Sommertage machen ihnen aber auch hier zu schaffen. Forellen brauchen 14 Grad kaltes Flusswasser und sie brauchen viel davon.
Wenn der Fluss hier trocken fallen würde, dann sieht es sowieso ganz schlecht aus. Also den brauchen Sie, oder?
Ja, na klar, den Fluss brauche ich. Also das Wasser brauche ich. Es konnte ja keiner so weit jetzt, also das Szenario will ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja. Und wenn es passieren sollte, dann wird es ja hoffentlich nicht von heute auf morgen passieren. Dann müssen wir uns darauf einstellen.
Und das tun sie bereits. Seit ein paar Jahren läuft hier ein Pilotprojekt. Die Anlage wird gerade gewartet. Dank innovativer Technik werden für die Fischzucht hier nur 3 Kubikmeter Wasser in der Stunde benötigt, statt den 1000 Kubikmetern in den anderen Becken. Das könnte die Zukunft sein. Das Herz von Frank Herrmann hängt aber an der Fischerei draußen auf der Elbe.
Ist das ein Job, den Sie eintauschen würden?
Nein, den würde ich nicht eintauschen.
Warum nicht?
Ja, nun, schauen Sie doch.
Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust. Das Durchstreifen der Natur über Stock und Stein galt lange als leicht angestaubte Freizeitbeschäftigung für Traditionsbewusste. Aber nicht erst seit der Corona-Pandemie ist eine Wandertour ein hippes Event. Und weil sich das auch in Worten ausdrücken muss, heißt Wandern nun manchmal Waldbaden. Eine natürliche Freude und ein In-sich-Gehen gleichzeitig muss ja nicht immer Frühtau zu Berge sein. Allerdings stellt man nicht nur heute am Deutschen Wandertag fest, auf ehemals einsamen Wegen staut es sich mittlerweile ziemlich. Thomas Denzel über fröhliche Wandersleute und eine gestresste Natur.
Zu Fuß raus ins Grüne, das sorgt bei immer mehr Menschen für Begeisterung. Zehntausende machen sich auf den Weg beim Deutschen Wandertag rund um Fellbach, die ersten heute Morgen.
Die Natur genießen und das Wetter. Man kann auch mal einen Regen drunter reinkriegen, aber normal ist halt der Sonnenschein.
Doch Schattenseiten hat der eigentlich positive Wanderboom auch. Die erleben Thomas Giesinger und sein Ranger-Team vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Sie schützen die Tier- und Pflanzenwelt hier am Mindelsee bei Radolfzell. Doch das wird immer schwieriger. Denn seit Ausbruch der Pandemie steigt die Wanderlust.
Wir hatten einzelne Tage, wo wir hier 700 Leute hatten, auf kleinstem Raum, mitten im Naturschutzgebiet. Und solche Zahlen hatten wir vorher nicht.
Der ganze Mindelsee ist geschütztes Gebiet. Wandern ist erlaubt und die Ranger wollen keine Miesmacher sein. Doch es kämen einfach zu viele. Und überall entstehen neue Trampelpfade.
Also der Weg ist eindeutig breiter geworden. Das heißt, es sind mehr Leute hier hineingegangen. Also ganz eindeutig.
Inzwischen mussten sie sogar einige der regulären Wege sperren. Diesen zum Beispiel, weil zu große Menschenmengen hier entlang gingen und es hier seltene Vogelarten gibt. Doch trotz Absperrung, manche Wanderer gehen dort, wo sie wollen, auch heute.
Ist der Weg doch eigentlich arg gesperrt?
Also gut ist das natürlich nicht, dass die da drin rumlaufen. Ja, aber das ist halt so typisch. Ja, also wenn ein Naturschutzgebiet gut zugänglich ist.
Aber auch da, wo die Natur nicht ganz so gut zugänglich ist, sind immer mehr unterwegs. Diesmal ist es nur eine Rettungsübung am Reußenstein, 150 Kilometer nördlich des Mindelsees. Die Zahl der Einsätze der Bergwacht in Württemberg hat sich seit Beginn der Pandemie fast verdoppelt. Denn auch das ist eine Folge des Wanderbooms. Mehr unerfahrene Wanderer, mehr Unfälle.
Das sind einfach Leute, die mit einem richtigen Schuhwerk, mit Flipflops oder so, Badelatschen unterwegs sind. Das sind Leute, die sich vielleicht überschätzen.
Wer es aber richtig macht, hat Spaß und lebt gesund. Die Wanderung bei Fellbach jedenfalls geht ohne Verletzung zu Ende.
Ich habe Arthrose im Knie, ich spüre nichts. Also das ist das Beste, was man machen kann, laufen, laufen, laufen.
Auch die Ranger am Mindelsee freuen sich, wenn Menschen die Liebe zur Natur entdecken. Eine Bitte aber haben sie, immer auf den Wegen bleiben.
Ja, beim Wandern will man ja weder Strandbetter noch Landregen. Carsten, ich ahne, so ein wanderfreundliches Mittelmaß ist gerade selten, oder?
Sagen wir es mal so, es ist zumindest schwer zu finden. Es gibt es schon. Ich möchte das auch gleich zeigen. Nur bitte nicht tagsüber, denn dann wird es sehr heiß. Schon heute hatten wir verbreitet einen sehr heißen Tag. Blick mit dem Wettersatelliten auf Deutschland. Heute Mittag war es verbreitet wolkenlos oder es gab nur dünne Schleierwolken. Und auch heute schon hatten wir viele Wetterstationen, die einen extremen Hitzetag mit Temperaturen von über 35 Grad gemessen haben. Hier einige Beispiele: in Rathen in Sachsen 36,2, im hessischen Bensheim 36,6. Am wärmsten war es heute in Waldshut, Tingen am Hochrhein mit 36,7 Grad. Ich habe mir mal den heutigen Temperaturverlauf von Bensheim angeschaut, und zwar Stunde für Stunde von heute Morgen 6 Uhr bis heute Abend 22 Uhr. Es ging heute Morgen los mit durchaus wandertauglichen, jetzt komme ich zu diesem Thema, 14, 15 Grad. Und auch in den frühen Vormittagsstunden war es noch sehr angenehm. Dann aber schoss die Temperatur in die Höhe. Übrigens mittags um 12. Wir sprechen so oft von der Mittagshitze. Da lag die Temperatur um 12 Uhr bei 30 Grad, noch weit entfernt von den 36,6. Der Höhepunkt der Hitze mit Werten von über 34 Grad, den hatten wir am Nachmittag zwischen 14 und 19:30 Uhr. Also die Hitze dauert lang bis in den Abend hinein. Und das bedeutet genau in diesem Bereich, also am Nachmittag, späten Nachmittag, frühen Abend, das ist die Zeit, die man vor allem morgen bei dem Wetter, das wir zu erwarten haben, wirklich meiden sollte. Besser nicht rausgehen. Das Wetter dazu: nachts klar, meistens leicht bewölkt. Im Norden ziehen ein paar Wolkenfelder entlang. Tagsüber einfach viel Sonnenschein. Mit der Hitze zu den Temperaturen kommen wir gleich. Am späten Nachmittag wird es dann im Nordwesten die ersten Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen nachts stellenweise, vor allem in den Innenstädten der Großstädte, bekommen wir eine tropische Nacht, wo es nicht kälter wird als 20 Grad tagsüber. Im Nordwesten Deutschlands 28 Grad. Das ist die Region, wo zuerst die etwas kühlere Luft herankommt, sonst 30 bis 35 Grad. Berlin, Leipzig 38, am Oberrhein bis zu 39 Grad. Die weiteren Aussichten, zum Glück geht die Hitze weg. Schon am Freitag weitere Schauer und Gewitter. Im Südosten ist es noch ziemlich heiß. Und das Wochenende meistens sonnig bei angenehmeren Werten um rund 25 Grad. Dann kann man wandern.
Puh. Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Soweit von uns. Hier geht es weiter mit einer Reportage über Einheimische in Göhren auf der Insel Rügen, die sich gegen Bauinvestoren aus dem Westen wehren. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Kommen Sie gut durch die Hitze. Tschüss.